Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir schauen gleich in den hohen Norden, nach Sibirien und in die Arktis, wo der einst dauerhaft gefrorene Boden allmählich auftaut wegen der Erderwärmung. Eine aktuelle Studie beziffert jetzt nämlich erstmals die wirtschaftlichen Folgen des tauenden Permafrosts. Die Kosten für die Ertüchtigung von Infrastruktur, die sonst bald im Morast zu versinken droht. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir mit dem Corona-Modellierer Thorsten Lehr darüber, wie schlimm die Omikron-Welle Deutschland treffen wird. Das Computermodell, das der seit 2 Jahren regelmäßig mit den neuesten Daten füttert, verrät nämlich ziemlich genau, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird. Und wir verraten, wie die Amerikaner zurück zum Mond kommen wollen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Der Klimawandel hat vielerorts auf unserem Planeten schon spürbare Folgen. In den nördlichen Breiten und den Hochgebirgen der Erde führt er zum Beispiel dazu, dass Gegenden, wo der Boden bislang immer gefroren war, sich allmählich in Morast verwandeln, weil der Permafrost dort taut. Mit der Folge, dass Häuser, Straßen, Pipelines und Fabriken, die einst auf gefrorenem Grund gebaut wurden, allmählich ihr Fundament verlieren. In einer Serie von Artikeln im Fachmagazin Nature Reviews Earth and Environment beziffern finnische Forscher jetzt erstmals das drohende Ausmaß und die Kosten dieses Infrastrukturproblems. Die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhlich hat sich die Arbeiten genauer angeschaut. Dagmar, wie ist es denn derzeit um den Permafrost bestellt?
Nicht so sehr gut. Aber man muss vor allen Dingen erstmal sagen, dass Permafrost jetzt nicht gleich Permafrost ist. Also wir werden ihn nicht in den nächsten 10 Jahren verlieren. Permafrost, der kann im Fels auftreten, in lockeren Sedimentgesteinen, in Böden. Der kann hunderte Meter tief in den Boden reinreichen und in den Untergrund reinreichen und dann ist er tausende Jahre alt. Oder es kann auch ganz flach sein. Die Temperaturen, die können mal bei 0 Grad liegen oder halt auch bei minus 15, 16 Grad. Aber egal, wie der jetzt beschaffen ist, durch den Klimawandel erwärmt sich der Permafrost. Und sobald die Temperaturen die 0 Grad erreichen, beginnt er halt auch zu tauen. Was da jetzt passiert, das hängt aber nicht nur von der Lufttemperatur ab, sondern da wirken auch andere Faktoren. Also beispielsweise, ob es mehr regnet durch den Klimawandel. Von der Vegetation, wie die sich verändert. Ob es Brände gibt, wie die großen Brände in Sibirien oder auch von Siedlungen und Straßen.
Wenn der Permafrost taut, dann ist das schlecht fürs Klima, weil da große Mengen Methan oder Kohlendioxid freigesetzt werden können. Lassen wir das mal außen vor, da haben wir schon öfter drüber berichtet. Aus welchen anderen Gründen interessieren sich Forscher denn für tauenden Permafrost?
Ja, beispielsweise durch die Schadstoffe, die freigesetzt werden. Unter anderem ist ja viel Atommüll, besonders in Russland, in Permafrost reingesteckt worden, nach dem Motto, da ist er gut weg. Aber es können beispielsweise auch uralte Krankheitserreger, die immer noch aktiv sind, freigesetzt werden. Es gibt beispielsweise jetzt schon Krankheitsausbrüche in Sibirien. Und es hat natürlich Folgen für die Infrastruktur.
Was genau kommt da auf uns zu? Zu welchem Schluss kommen die finnischen Forscher, die das jetzt genauer untersucht haben?
Also die haben geschaut, wo diese stabilisierende Wirkung des Permafrosts wegfällt. Da könnten bis 2050, also mittlere Zukunft, 30-50% der Gebäude und der Infrastruktureinrichtungen bedroht sein. Das kann sein, dass es einfach nur Risse auftreten. Es kann aber auch sein, dass ganze Gebäude kollabieren, Straßen nicht mehr nutzbar werden, Pipelines zerreißen. Und es kommt zu Hangrutschungen, die natürlich auch gefährlich sind. Und es geht halt, wie gerade schon gesagt, nicht nur um Gebäude und Straßen, sondern Eisenbahnstrecken, Landepisten, die Pipelines. Besonders betroffen sind Alaska, Kanada und Russland, aber auch beispielsweise das dünn besiedelte Grönland oder die Hochebene von Tibet. Und am schlimmsten sieht es eigentlich in Russland auf, einfach aufgrund der schieren Menge. Dort sind mehr als 2/3 des russischen Staatsgebietes, da ist Permafrost im Untergrund. Und in manchen russischen Orten wie Vorkuta, das liegt im Nordural, da sind bereits heute 80% aller Bauten beschädigt.
Die Forscher haben ja auch die Kosten abgeschätzt, die dadurch entstehen werden mittelfristig. Über welche Größenordnung reden wir da?
Also diese Studie ist nur für Russland bislang durchgeführt worden, weil da einfach die Schäden am größten sind. Und also wenn man allein die Reparatur betrachtet der Infrastruktur, da rechnet man für den Zeitraum zwischen 2020 und 2050 mit 6,2 Milliarden Euro, die da aufgebracht werden müssen. Und wenn man jetzt, Wohnraum geht ja auch verloren, weil relativ viele Häuser kollabieren, den Ersatz von Wohnraum nimmt, dann wird man wahrscheinlich im Jahr 400 bis 550 Milliarden Euro investieren müssen. müssen, 450 Millionen Euro, Entschuldigung, investieren müssen. Das sind natürlich unglaublich hohe Zahlen.
Da stellt sich die Frage, gibt es Gegenmaßnahmen, um den Schaden zu begrenzen?
Ja, man kann beispielsweise durch lockere Gesteinsschüttungen unter Straßen oder Eisenbahntrassen dafür sorgen, dass die Luft auch unterhalb der Straßen oder Trassen zirkuliert und dadurch die Wärme abgeführt wird. Man kann reflektierende Asphaltdecken einbauen, Wärmetauscher. Das alles ist aber immens teuer und das bedeutet, dass man so etwas nur punktuell machen kann, sodass es angesichts der Größe dieses Problems keine Lösung ist. Deshalb empfehlen die Autoren, dass man genau kartiert, was passiert jetzt wo mit dem Tauen in Permafrost und dann darauf die Flächennutzung abstimmt und wenn man ein Gebäude baut, direkt schaut, ja, wie kann ich das für die Zukunft sicher machen?
Angepasste Technik und weitsichtigere Planung also, damit lässt sich das Problem aber nicht lösen, sondern bestenfalls mildern, oder?
Ja, die Menschen werden mit dem Risiko leben müssen. Das trifft Millionen Menschen. Man kann schauen, 2017 ist in Nordgrönland eine Siedlung von einem Hangrutsch betroffen worden. Damals starben 4 Menschen und der Rest der Leute wurde zwangsumgesiedelt. Es ist heute schon so, dass an den Küsten Siedlungen aufgegeben werden müssen und in Zukunft wird das auch im Landesinneren passieren. Das dürfte unvermeidbar sein.
Der tauende Permafrost im hohen Norden und im Hochgebirge schadet nicht nur dem Klima, er zieht auch immense Kosten zur Ertüchtigung von Infrastruktur nach sich. Dagmar Röhrlich brachte uns auf den neuesten Stand. Wer wissen will, wie schlimm die Omikronwelle Deutschland in den nächsten Wochen treffen wird, der kommt an Professor Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes in Saarbrücken kaum vorbei. Denn seit bald 2 Jahren füttert der ein ausgefeiltes Computermodell einmal pro Woche mit den neuesten Daten und berechnet dann Prognosen, was in den nächsten Wochen zu erwarten sein wird. Über das neueste Update des Covid-Simulators habe ich heute Mittag mit Thorsten Lehr gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie stark beeinflusst der Mangel an zuverlässigen Daten zum Infektionsgeschehen im Gefolge der Feiertage an Weihnachten und Neujahr die Genauigkeit der Corona-Prognosen für die nächsten Wochen?
Ja, also bei einem Auto würde ich sagen, dass wir uns gerade so auf einer Autobahn befinden, auf die wir aufgefahren sind und jetzt den Turbo auf dem Beschleunigungsstreifen zünden. Das heißt also, Omikron hat die Dominanz in Deutschland übernommen, dürfte jetzt deutschlandweit auch ungefähr 90% der Fälle verursachen und legt jetzt richtig los. Also wir sehen zwar noch lokale Unterschiede, das heißt, wir sehen so ein abnehmendes Gefälle der Omikron-Ausbreitung von Nordwesten nach Südwesten und von da nach Osten. Das heißt also, da liegt zwischen dem Nordwesten und dem Osten dürften in der Ausbreitung so 2 bis 4 Wochen liegen, die sich dann aber auch in den Fallzahlen niederschlagen.
Jetzt sind die aktuellen Infektionszahlen, die heute gemeldet wurden, rund 80.000 Neuinfektionen. Die 7-Tages-Inzidenz ist über 400 geklettert. Das ist ein Rekordwert. Was sagt denn der Blick in die IT-Glaskugel? Mit welcher Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz und R-Werte müssen wir bis Ende Januar, also in den kommenden 2 Wochen, rechnen?
Also falls sich da in der Situation jetzt nicht viel ändert, dann wird sich der R-Wert gar nicht mehr so stark steigern und wird sich irgendwo auf Werte zwischen 1,2 und 1,5 einpegeln, lokal auch wieder leicht unterschiedlich. Die Inzidenz aber wird deutlich steigen, weil wir von einer sehr hohen Inzidenz sozusagen starten. Ich gehe davon aus, dass wir deutschlandweit Inzidenzen auch sehen werden wie unseren Nachbarländern, das heißt also so oben oder sogar über 2000. Und in der Stadt Bremen liegen ja die Inzidenzen auch bereits bei knapp 1400. Also das sind Situationen, die uns deutschlandweit dann auch noch erwarten werden.
Gibt es Hotspots, wo Sie jetzt schon sagen, da dürfte es besonders schlimm werden, was die Zahlen angeht?
Wir sehen sicherlich diesen Nord-Süd-West-Verlauf. Das heißt, im Norden haben wir diese Omikron-Wand schon. Ich glaube, dass in den nächsten 2 Wochen vor allem der Süden und Westen loslegen wird. Also Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Und der Osten mit Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Da dürfte es ein bisschen später einsetzen. Da denke ich, dass es eher gegen Ende Januar wirklich richtig stark losgehen wird. Ich denke, das werden wieder ganz neue Dimensionen sein, die wir da sehen werden. Also jenseits der 2000 sind sicherlich denkbar. Ich glaube aber, dass es dann auch wieder eine Art Entkopplung geben wird oder beziehungsweise, dass der Anstieg wieder sich abbremsen wird, weil die Leute sich wieder unterschiedlich verhalten werden, weil es doch Maßnahmen gibt, weil Leute in Quarantäne geben. Das wird das Geschehen sicherlich abbremsen. Zusätzlich kommen auch noch die PCR-Kapazitäten dazu, die an ihr Limit kommen. Also ich glaube, dass wir dann über 3000 wahrscheinlich nicht kommen werden, sondern dort wird interveniert werden und dann, glaube ich, wird die Zahl nicht weiter ansteigen, was aber trotzdem eine sehr hohe Zahl an Fallzahlen sein wird.
Die spannende Frage ist ja, was das für die Krankenhäuser bedeuten wird. Jetzt wissen wir aus Südafrika, Großbritannien und Dänemark, wo die Omikronwelle schon früher rübergeschwappt ist, dass da immer wieder von einer Entkopplung der Inzidenzzahlen von den Hospitalisierungsraten die Rede ist, weil die Omikron-Variante eben, so wie es ausschaut, seltener zu schweren Verläufen von Covid-19 führt. Haben Sie denn diese Befunde bereits bei der Modellierung berücksichtigt?
Ja, also diese relative Schwere von der Omikron-Variante im Vergleich zu Delta haben wir als eine anpassbare Variable in unser Modell eingebaut, sodass man das variieren kann. Aber dieser Grad der Entkopplung, der ist noch nicht ganz sicher und noch nicht ganz fix. Wir sehen in den USA beispielsweise auch eine deutlich geringere Entkopplung. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass trotz dieser Entkopplung, die wir auch in Dänemark und England sehen, wir auch eine mildere Omikron-Infektion haben, die wahrscheinlich immer noch genauso schwere Verläufe hervorruft wie der Wildtyp, der vor einem Jahr geherrscht hat. Das heißt also, für Ungeimpfte stellt Omikron weiterhin eine Gefahr dar und wir versuchen das in den Simulationen zu berücksichtigen, aber da ist natürlich noch eine große Unbekannte.
Das heißt aber, es gibt weiterhin eine starke Korrelation zwischen Infektionszahlen und Hospitalisierungsrate. Was sagen denn Ihre Modelle? Wo könnte und wo dürfte es in den nächsten Wochen besonders eng werden in Krankenhäusern und auf der Intensivstation?
Ja, also ich glaube, da kommen natürlich noch mehrere Faktoren dazu. Das ist zum einen, haben wir eine Ausgangssituation, die in den Krankenhäusern aktuell nicht ideal ist. Wir haben also durch die Delta-Welle immer noch eine hohe Belegung, die über 3000 belegten Intensivbetten, die sinken zwar ab. Das dürfte sich aber irgendwann auch wieder ausbremsen. Und wir haben aber noch eine große Impflücke, auch bei den über 60-Jährigen und auch lokal ganz unterschiedliche Impfquoten und Intensivbelegung. Ich gehe nicht davon aus, dass wir deutschlandweit zu einer kritischen Situation im Gesundheitswesen schon kommen können, die auch verursacht ist eben durch Personalausfall. Aber mir macht vor allem der Ost Sorgen, weil wir hier natürlich noch schlechte Impfquoten haben und auch die Krankenhäuser durch die hohe Delta-Infektionswelle, die dort herrschte, wirklich noch stark beansprucht sind. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt wichtig in der Zeit, wo die Zahlen vielleicht noch nicht so stark steigen, dass wir weiter uns impfen lassen und auch boostern, um wirklich der Infektion vorzukommen.
Okay, aber ich fasse nochmal zusammen. Sie sagten gerade deutschlandweit, rechnen Sie also jetzt nicht mehr mit einer kompletten Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen, sondern nur regional?
Das können wir noch nicht ganz genau sagen. Das hängt wirklich von der Schwere ab. Ich glaube, wir haben in Deutschland einfach andere Situationen, als wir es auch in Dänemark und auch in England gesehen haben. Diese Situation eins zu eins übertragen, bleibt ganz, ganz schwer. Wenn wir teilweise jetzt Studiendaten aus den USA übertragen, dann könnte es, je nachdem, wie die Situation sich verändert, auch in Deutschland nochmal kritisch werden. Hinzu kommt eben auch noch der Personalausfall. Also da kommen jetzt viele Dinge zusammen, die die Situation verschärfen können. Es kann sein, dass es gut geht. Es kann aber auch sein, dass es nicht gut geht. Ich glaube, wir müssen hier sehr wachsam sein und relativ schnell dann reagieren, wenn wir hier wieder starke Anstiege sehen.
Kommen wir zum Schluss noch auf den Punkt zu sprechen, den Sie schon vorhin kurz erwähnt hatten, der wachsende Engpass bei den PCR-Testkapazitäten. Das führt jetzt dazu, dass vermehrt nur noch Menschen getestet werden, die zum Beispiel im kritischen Infrastrukturbereich arbeiten oder eben tatsächlich schon Covid-19-Symptome aufweisen. Das heißt aber auch, dass der Anteil schwerer Verläufe von Covid-19 tendenziell überschätzt wird, weil milde Verläufe ganz oft gar nicht mehr erfasst werden. Welche Auswirkungen hat das auf die Modelle und auf die Parameter, auf die Entscheidungsträger künftig schauen sollten?
Also diese Situation hatten wir vorher auch schon, immer dann, wenn natürlich die Pandemie wieder stark ausprägt, dann haben wir relativ hohe Testpositivraten, wie jetzt auch. Die haben jetzt allerdings ihr Allzeithoch bei über 20%. Und auch diese Testpositivrate, die Testanzahl, die sind in unser Modell schon eingebaut, die nehmen sie auch Vorgänge im Krankenhaus, also sprich Hospitalisierungsrate und auch Schwere des Krankheitsverlaufs beeinflussen. Ich denke, wir müssen deshalb weiterhin auf die Krankenhäuser schauen, aber natürlich auch solche Faktoren mit berücksichtigen. Mir macht aber wirklich die große Sorge, dass eigentlich die Testkapazität im Peak der Omikron-Welle wahrscheinlich gar nicht mehr ausreichen dürfte, um diese hohen vorhin genannten Inzidenzen wirklich abzudecken. Und dass wir da wirklich so eine neue Datennebelwand auf uns aufziehen sehen, die sowohl dem Modellieren als auch der Politik wirklich das Leben deutlich erschweren dürfte, weil wir auf die Inzidenzen dann gar nicht mehr so stark gucken können, weil die möglicherweise Kapazitätsgrenzen erreichen, aber die Krankenhäuser natürlich erst in der Zeit deutlich hinterherlegen. Also hier müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir hier auch wieder ein bisschen im Dunkeln stochern werden.
Letzte Frage. Wagen Sie eine Prognose, wann werden wir die Omikron-Welle größtenteils hinter uns haben?
Ja, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir hier eigentlich im April, Mai wieder deutlich niedrigere Inzidenzen sehen werden und auch wieder zurück zur Normalität hoffentlich kommen können. Die Frage wird natürlich sein, was bis dahin sein wird. Zum einen ist der Vorteil, dass dann uns auch die Saisonalität wieder ein bisschen Rückenwind gibt und wieder unterstützt. Aber bis dahin dürfte auch möglicherweise ein Großteil der Bevölkerung wirklich von der Omikron-Welle heimgesucht worden sein und infiziert worden sein. Das dürfte helfen auf dem Weg zur Endemie. Wir müssen aber schauen, ob noch andere Varianten eben um die Ecke kommen. Und ja, ich glaube, wir müssen weiter schauen, dass wir uns impfen und auch boostern lassen. Das wird der einzige Weg sein, wie wir herauskommen und eben hoffen, dass keine neue Variante kommt, die vielleicht einen anderen Immunescape oder andere Bösartigkeiten noch auf Lager hat.
Sagt der Corona-Modellierer Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes, der das Projekt Covid-Simulator leitet. Im vergangenen November gab die US-Raumfahrtbehörde NASA bekannt, ihr erster bemannter Flug zum Mond seit über 50 Jahren, der werde sich um ein Jahr verschieben. Statt 2024, wie Ex-Präsident Donald Trump gefordert hatte, als er noch im Amt war, soll er nun erst 2025 erfolgen. Die Grundzüge der geplanten Mission sind aber natürlich schon bekannt und erinnern stark an die Apollo-Flüge zwischen 1969 und 1972, bei denen Neil Armstrong und Co. ihre Fußabdrücke auf dem Erdtrabanten hinterlassen haben. Im Detail gibt es dann aber doch einige Unterschiede, wie Guido Meyer erfahren hat.
It has a little of that, yes.
Es gebe gewisse Ähnlichkeiten, aber keine völlige Übereinstimmung, findet Lisa Watson Morgan, die Programmmanagerin für das bemannte Landesystem am Marshall Space Flight Center der US-Raumfahrtbehörde NASA in Huntsville, Alabama. Einer der Unterschiede: für die nächste Mondlandung würden zwei Raketenstarts benötigt, erklärt Jeremy Parsons, stellvertretender Manager für das Explorationsprogramm am Kennedy Space Center in Florida. Es wird ein Mix werden. Wir werden die Landeeinheit separat starten. Die Orion-Mannschaftskapsel wird dann später im All an den Lander docken. Ein Raketenstart also für den unbemannten Teil des Mondfluges, um die Landefähre ins All zu schießen, das HLS, das Human Landing System, und einer, um die Astronauten in den Weltraum zu bekommen. Dabei käme es auf die Reihenfolge an, betont Lisa Watson Morgan.
HLS will go up first, and once we performed our lunar checkouts, then
die Landefähre wird zuerst starten. Wenn sie die Mondumlaufbahn erreicht hat, checken wir zunächst ihre Systeme. Dann erst starten wir die Orion-Kapsel mit der Crew Richtung Mond. Dort angekommen, dockt sie an die Mondfähre. Die Crew steigt um, die Mondfähre mit den Astronauten landet, startet wieder, die Mannschaft steigt erneut um, zurück in das Orion-Raumschiff, und Orion fliegt zurück zur Erde und wassert sicher im Pazifik.
Dieser eher komplizierte Missionsablauf für die erste bemannte Mondlandung nach mehr als 50 Jahren ist der Vorgabe von Ex-US-Präsident Donald Trump geschuldet. Er wollte bis 2024 wieder Amerikaner auf dem Mond stehen sehen. Die geplante Raumstation in einer Mondumlaufbahn wird bis dahin jedoch auf keinen Fall fertig sein. Sobald sie jedoch zur Verfügung steht, kann sie als Gateway, als Tor hinunter auf die Mondoberfläche dienen. Dann sieht der Ablauf für künftige Missionen etwas anders aus.
Die Crew wird mit der Orion-Kapsel starten und zum Gateway in der Mondumlaufbahn fliegen. Dort dockt das Raumschiff an und die Crew steigt um ins Gateway.
And that's how the crew will get onto Gateway.
An einem anderen Andockstutzen des Gateways wartet dann bereits das HLS, die Fähre, die die Astronauten hinunterbringen wird auf den Mond.
We will then go down, descend to the lunar surface.
Wir werden dann vom Gateway aus absteigen und auf dem Mond unsere Experimente durchführen. Das HLS wird unser Taxi sein, das uns auf die Mondoberfläche und zurückbringt.
Back and forth to the moon.
Denn das ist neu, dieses Taxi lässt nichts auf dem Mond zurück, kein Landegestell, überhaupt nichts. Es ist voll wiederverwendbar. Für diese Zwecke testet die kalifornische Raumfahrtfirma SpaceX gerade ihr Starship. Es soll nach dem Start zunächst in der Erdumlaufbahn parken und aufgetankt werden, für die Weiterreise zum Gateway und dann hinunter auf den Mond. Nur besteht es nicht aus Landegestell und Wiederaufstiegskapsel, so wie früher. Vielmehr ist es selbst eine kleine Rakete, die am Stück aufrecht stehend auf dem Mond landen und von dort aus auch wieder starten soll. Diese neuen Mondfähren werden somit die Nachfolger des Eagle aus den 60er und 70er Jahren, die neuen Gefährte für Astronauten zur Oberfläche des Mondes und eines nicht allzu fernen Tages auch zu einer Mondbasis.
Zurück zum Mond, aber diesmal etwas anders als vor 50 Jahren. Guido Meyer über die Pläne der NASA. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen vom Tage. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Die Wassertemperatur der Ozeane ist so warm wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Jahr 2021 war das sechste Jahr in Folge, in dem die durchschnittliche Wassertemperatur angestiegen ist. Die oberen 2000 Meter des Wassers haben im vergangenen Jahr rund 14 Zetajoule Energie in Form von Wärme aufgenommen, schreiben Wissenschaftler aus China in der Fachzeitschrift Advances in Atmosphere Sciences. Das entspräche dem 28-fachen der Energiemenge, die die Menschheit jährlich verbraucht. Am stärksten ist die Erwärmung des Wassers rund um den 40. Breitengrad, ergab die Auswertung. Auch im Mittelmeer wurden neue Rekordwerte gemessen. Astronomen haben einen Exoplaneten entdeckt, der wie ein Rugby-Ei geformt ist. Normalerweise sind Planeten annähernd kugelförmig. Doch der Exoplanet WASP-103b ist eine der Ausnahmen. Er kreist besonders nah und schnell um einen Stern im Sternbild Herkules und ist dabei besonders starken Gravitationskräften ausgesetzt. Portugiesische Wissenschaftler konnten den Planeten mit dem Cheops-Weltraumteleskop beobachten, während er vor seinem Stern vorbeizog. Die Aufnahmen zeigen, dass WASP-103b länglich verformt ist und einem Rugbyball ähnelt. Die Forschenden vermuten, dass die Gravitationskräfte der Grund für die ungewöhnliche Form des Planeten sind. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Astronomy and Astrophysics vor. Zeolit könnte Methan aus der Luft binden und das hochpotente Klimagas damit unwirksam machen. Das haben Forschende am MIT in Boston gezeigt. Zeolit ist ein vulkanisches Mineral, das unter anderem in Katzenstreu verwendet wird. Es besitzt eine Gerüststruktur mit Mikroporen und Kanälen, in denen Stoffe absorbiert werden können. Zeolit, das mit einer kleinen Menge Kupfer versetzt und auf 300 Grad Celsius erhitzt wurde, konnte das Methan aus vorbeiströmender Luft herausfiltern. Auch dann, wenn die Konzentration des Gases in der Luft gering oder die Temperatur niedriger war. Als Abfallprodukt der Reaktion entsteht Kohlenstoffdioxid, das allerdings deutlich weniger klimaschädlich ist als Methan, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal ACS Environmental AU. Menschen mit Hörprothesen erkennen Emotionen in der Stimme nur zum Teil. Menschen mit gesundem Gehör nutzen Klangfarbe und Tonhöhe des Gesagten, um auf die Gefühle ihres Gegenübers zu schließen. Menschen mit einem Cochlea-Implantat als Hörprothese können anhand der Stimme alleine dagegen deutlich schlechter einschätzen, ob ihr Gegenüber etwa ängstlich oder wütend klingt. Das ergab eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Jena, die im Fachmagazin Ear and Hearing veröffentlicht wurde. Die Forschenden konnten zeigen, dass sich Personen mit Cochlea-Implantat dabei ausschließlich an der Klangfarbe des Gesprochenen orientieren. Bisherige Studien zur Leistungsfähigkeit der Geräte hatten ausschließlich das Sprachverständnis untersucht. Die weltweit eingesetzte Menge von Pestiziden ist gestiegen. Laut dem Pestizidatlas des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, der heute vorgestellt wurde, hat der Einsatz von Pestiziden wie Insekten- oder Pflanzenschutzmitteln seit 1990 um 80% zugenommen. Gewässer in der Nähe landwirtschaftlich genutzter Flächen wiesen entsprechend häufig hohe Pestizidbelastungen auf. Besonders stark zugenommen hat der Pestizideinsatz in Südamerika. Auch in Europa liegt er mit jährlich 350.000 Tonnen auf hohem Niveau.
Soweit die Meldung von Magdalena Schmude. Und jetzt haben wir noch eine Hommage an einen legendären russischen Raketenbauer.
Sternzeit, 12. Januar. Sergei Koroljow und die einfache Soyuz. Kompliziert bauen kann jeder. Die Einfachheit bestimmt unser Tun. So beschrieb einst Sergei Koroljow seine Arbeit. Der bedeutendste Raketeningenieur der Raumfahrtgeschichte kam heute vor 115 Jahren in Schytomyr in der heutigen Ukraine zur Welt. Nach einer technischen Ausbildung konstruierte der begeisterte Segelflieger Flugzeuge und widmete sich später dem Bau von Raketen. Von einem Neider denunziert, wurde Koroljow 1938 zu 10 Jahren Arbeitslager verurteilt. Nach 6 Jahren Lagerhaft, die er beinahe nicht überlebt hätte, kam er frei, denn seine Kenntnisse wurden gebraucht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reiste er nach Deutschland, um sich über das V2-Programm der Nazis zu informieren. Sergei Koroljow baute die R-7, die erste Interkontinentalrakete der Welt, startete mit Sputnik den ersten Satelliten und schickte Juri Gagarin als ersten Menschen ins All. Koroljows Soyuz-Rakete ist mit inzwischen fast 2000 Starts das Arbeitspferd der russischen Raumfahrt. Zeitlebens blieb er selbst ein Phantom, das nur Insidern bekannt war. Erst nach seinem Tod im Jahr 1966 wurde Sergei Koroljow in offiziellen Berichten genannt. Die Soyuz-Kapsel gilt bis heute als geniale, nahezu unverwüstliche Konstruktion. Als vor 3 Jahren beim Start von Menschen zur ISS der Flug während des Aufstiegs der Rakete abgebrochen werden musste, ist die Besatzung sicher auf der Erde gelandet. Denn die Soyuz-Kapsel ist zum Glück nicht kompliziert, sondern wunderbar einfach.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Einer Studie zufolge fühlen sich vor allem junge Menschen im Homeoffice gut. Details hier nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.